Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Willkommen zur 59. Ausgabe von Onda Info. Zwei Prozesse gehen zu Ende. Bei dem einen in Argentinien wird der Täter politisch bestraft. Bei dem anderen in Guatemala werden die Täter freigelassen. Unsere zwei Beiträge. In Argentinien heißt der neue Präsident Néstor Kirchner. Sein Kontrahent, der Ex-Präsident Carlos Saúl Menem, warf das Handtuch, um nicht die Quittung für die nicht zuletzt von ihm ausgelöste Krise seines Landes zu bekommen. In Guatemala bleibt die Ermordung der Anthropologin Myrna Mack ungesühnt, die während der Militärdiktatur umgebracht wurde. Doch zuerst die Meldungen aus Bolivien, Ecuador, zweimal Peru und einmal Guatemala.
Amnesty International hat die peruanische Regierung ermahnt, alle rechtswidrig wegen angeblicher terroristischer Delikte verhafteten Peruaner sofort freizulassen, ihre Vorstrafen zu löschen und sie so zu entschädigen, dass sie wieder ein Leben in Freiheit aufbauen können. Es sei völlig inakzeptabel, dass fast drei Jahre nach Ende der Regierung Fujimori immer noch Menschen in Hochsicherheitstrakten einsäßen für Verbrechen, die nie verübt wurden. Die Regierung Toledo müsse endlich aktiv werden mit dem Ziel, alle zu Unrecht Inhaftierten zu identifizieren. Peru solle außerdem den Empfehlungen der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte folgen, sowie die Hochsicherheitsgefängnisse Chayapalca und Yanamayo schließen. Auch wenn Peru einige Schritte in die richtige Richtung unternommen habe, wie Änderungen der Antiterrorismusgesetze, so fehle doch immer noch viel, dass die Menschenrechte aller Peruaner geachtet würden.
Ecuador wird demnächst dem Vorsitz der Andengemeinschaft, bestehend aus Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Peru und Venezuela, übernehmen. Die ecuadorianische Außenministerin Nina Pacardi benannte in diesem Zusammenhang die Ziele der Präsidentschaft ihres Landes. Ecuador sei bestrebt, die Gemeinschaft zu stärken und die Integration mit dem Mercosur voranzutreiben. Innerhalb der Andengemeinschaft werde man die Prioritäten auf die Einführung einer gemeinsamen Währung und auf die soziale Entwicklung setzen. Im Hinblick auf das Verhältnis zu den USA und unter dem Eindruck des Irakkrieges, sagte Pacardi, es bestehe die permanente Sorge, die USA könnten in Zukunft auch in einem Land Südamerikas intervenieren. Es sei daher wichtig, Schritte hin zu einer Integration der südamerikanischen Länder zu tun. Lateinamerika müsse sich als starker Block präsentieren, um eine Situation wie im Irak für ein südamerikanisches Land auszuschließen.
Evo Morales, der bolivianische Bauernführer, ist vom US State Department verbal angegriffen worden. Während einer Pressekonferenz der US-amerikanischen Industrie- und Handelskammer sagte ein Beamter des State Departments, es werde sich sehr schwierig gestalten, die Demokratie in einem Land zu erhalten, das von einem Drogenhändler dominiert werde. Es sei keinesfalls der richtige Weg, die Probleme Boliviens dadurch zu lösen, dass man Evo Morales und seiner Drogenmafia nachgebe. Morales entgegnete, dass wenn ihm irgendetwas zustoße, dies in der direkten Verantwortung der USA läge. Daran wäre die bolivianische Regierung mitschuldig, da sie sich nicht gegen die intensive Einmischung der USA in bolivianische Angelegenheiten verwahre.
Der Streik der 300.000 staatlichen Lehrerinnen und Lehrer hat die Krise des peruanischen Bildungssystems verdeutlicht. In den letzten 30 Jahren hat sich ihr Gehalt mehr als halbiert. Obwohl die Regierung Toledo angeboten hatte, die Bezüge der Angestellten zu verdoppeln, bleibt das jetzige Angebot weit hinter diesem Versprechen zurück. Die Gewerkschaft der Beschäftigten im Erziehungswesen, SUTEP, hat daher trotz der eigenen schwierigen Situation einen Streik ausgerufen, der sich nach ihrer Prophezeiung zu einem mächtigen Sturm ausweiten wird. Die Forderung der SUTEP orientiert sich an den Wahlversprechen Toledos, die auch die Verbesserung der Ausstattung der Schulen vorsah. Ferner will sie die Einstellung von etwa 130.000 arbeitslosen Lehrern erreichen. Der von der Regierung Toledo beschlossene Staatshaushalt sieht für das Bildungswesen nur eine Erhöhung der Ausgaben um etwa 3% vor. Viel zu wenig für die Erfüllung der eigenen Wahlversprechen.
Musik. Der guatemaltekische Kongress hat am 7. Mai ein Gesetz der nationalen Sprachen beschlossen, das die indigenen Sprachen Guatemalas aufwertet. Nach diesem Gesetz müssen in Gemeinden, in denen eine Mehrheit eine der 21 Maya-Sprachen spricht, alle öffentlichen Dienstleistungen auch in der betreffenden Sprache angeboten werden. Dafür muss vor Ort auch Personal vorhanden sein, das diese Sprache spricht. Künftig müssen alle Gesetze und Verordnungen, die der Kongress oder andere staatlichen Stellen beschließen, in alle Maya-Sprachen übersetzt werden. Das gilt auch für alle internationalen Übereinkünfte, die Guatemala unterzeichnet. Dienstleistungen wie das Schul- und Gesundheitswesen sowie die Rechtsprechung müssen, wo gewünscht, in der jeweiligen Indigena-Sprache erfolgen können. Inwieweit das Gesetz in der Praxis tatsächlich greift, wie die Mehrheitsregelung angewendet wird und wie mit den Maya-Sprachen verfahren wird, die bislang nicht offiziell als solche anerkannt sind, wird die Zukunft zeigen.
Calle enfarolada, el piberío viene y va alrededor de la fogata, porque es la noche de San Juan. Qué rumorosa la barriada, el muñeco se va a quemar, ya lo han tirado a la fogata, porque es la noche de San Juan. Pobre Pelele, ya lo han quemado, pobre Pelele, su corazón, puro acerrín, viruti su chotera, por de aquí nadie se irá, si no está bien quemado, la da y la da la la.
Arme Marionette, sie wurde verbrannt. Ihr Herz, arme Marionette, es besteht bloß aus Sägespänen, Holzwolle und schmutzigen Lumpen. So die Verse des argentinischen Dichters González Tuñón, vertont von Juan Cedrón. Der Mann war angeschlagen, das Publikum tobte erwartungsvoll. In der zweiten Runde sollte er fallen. Die Menschenmenge applaudierte im Takt. Es roch schon nach Verwesung, nach politischem Tod. Leider verweigerte sich das Opfer dem Ritual und warf selbst das Handtuch. Was mag sich das Opfer dabei gedacht haben? Womöglich ein Soldat, der flieht, taugt durchaus für ein weiteres Gefecht. Bloß, er war kein Soldat, er war ein Führer, ein Star. Als er einmal gefragt wurde, ob er ein Senatsmandat für seine Partei annehmen würde, antwortete er: Kein Papst wird wieder Priester.
Pobre Pelele, ya lo han quemado. Pobre Pelele, su corazón, puro acerrín, viruti su chotera, por de aquí nadie se irá.
Nach langem Herumhampeln, Taktieren und Taumeln verließ er beleidigt den Ring, einer echauffierten Diva gleich. Ein unwürdiger Abgang. Mit Zorn aus gläsernen Augen, mit Drohungen, Beschimpfungen und nachträglichen Beschuldigungen gegen seine eigene Partei. Nach Pizza und Champagner, so der Taufname seiner liberalen Ära, kam die Nachspeise, Elend und Unterdrückung. Es roch wirklich nach Verwesung. Seine Truppen waren unterwegs abgesprungen, verschämt hatten sie ihre Uniformen abgelegt. Vermeintliche Mitglieder seiner künftigen Regierung antworteten heuchlerisch.
Wo haben Sie das denn her?
Spinnen Sie?
Ich?
Mit wem?
Das viele Geld der Sponsoren reichte nicht aus, um die Marionette wieder showgerecht aufzupäppeln. Schade, dabei wurde so viel in ihn investiert. Das Lifting, die teure Kleidung, die neue, junge, hübsche Frau, all das machte ihn so putzig. Jedoch, es hat nicht gereicht, um wieder den Mann von vor einigen Jahren zu restaurieren, der selbstbewusst im Fernsehen Tango tanzte, derjenige, der bei dem die Spieler der Fußballnationalmannschaft so taten, als würden sie von ihm ausgedribbelt. Damals war er souverän, als er die Zukunft der Argentinier für Glasperlen und Zirkus verpfändete. Wenn ich gesagt hätte, wie ich regieren würde, hätte mich niemand gewählt, sagte damals der kleine Komiker, und alle lachten. Seinen Rivalen, einen unbekannten Politiker aus dem südlichen Patagonien, nennt er nicht beim Namen, sondern den Zweitwagen des Interimspräsidenten Duhalde oder den Gouverneur der Provinz Santa Cruz. Alles, um etwas zu kaschieren, was die Argentinier schon längst genau wissen. Er kann den Namen Kirchner einfach nicht aussprechen. Der Komiker wird nun sehnsüchtig erwarten, dass die neue Regierung versagt, um dann als Retter in letzter Not aufzutreten. Ein schwieriges Unterfangen. Seit Dezember 2001 hat ein Großteil des argentinischen Volkes selbst die Bühne betreten. Es werden keine Seiltänzer mehr gebraucht.
Nach dem Kandidaturverzicht des Ex-Präsidenten Carlos Menem wird Néstor Kirchner neuer Präsident von Argentinien. Menem hatte seine Kandidatur angesichts einer drohenden Wahlniederlage in dem bevorstehenden zweiten Wahldurchgang zurückgezogen. Damit wird Kirchner 54. gewählter Präsident in der Geschichte Argentiniens und der 6. seit Dezember 2001. Wegen des Rückzugs von Menem genügten den Peronisten aus Santa Cruz 22% der Stimmen im ersten Wahlgang. Die tatsächlichen Gründe für den Rücktritt von Menem sind vielfältig. Zum einen wird vermutet, dass er Gründe sucht, die Legitimität der kommenden Regierung zu schwächen, um sich so eine Verhandlungsmöglichkeit für die Stärkung seiner Macht zu eröffnen. Auf der anderen Seite existieren Hypothesen bezüglich eines institutionellen Staatsstreiches mit der Unterstützung unterschiedlicher Sektoren, inklusive der Streitkräfte, zu denen der Ex-Präsident sehr gute Beziehungen unterhält.
Die Bedingungen für eine zweite Runde sind nicht gegeben, wegen den Schwindeleien, wegen der Art und Weise des gesamten Prozesses. Aber jetzt muss an die Zukunft gedacht werden. Ab Montag muss man wieder ans Werk gehen. Es gibt keine zweite Runde. Ich gehe.
In Reaktion auf den Rücktritt äußert der neue Präsident Kirchner, dass Menem die argentinische Bevölkerung bereits des Rechts auf Arbeit, Gesundheit und Bildung beraubt habe und nun auch noch das Wahlrecht verletze.
Die Argentinier haben eine weitere Facette des Ex-Präsidenten kennengelernt, die Feigheit, und müssen nun unter den Konsequenzen seiner Flucht leiden. Durch seinen Rückzug hat er der Demokratie einen schweren Schlag versetzt. Sein Verhalten ist absolut inakzeptabel und dient lediglich den Interessen bestimmter Gruppen und Wirtschaftssektoren.
Nun ist die Frage, wie es weitergeht. Dr. José María Hernández, ein anerkannter Verfassungsrechtler aus Córdoba, beschreibt das Zukunftsszenario wie folgt.
Es dürfen nur so wenige Fehler wie möglich gemacht werden, damit der institutionelle Prozess weiter vorangetrieben wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass eine sehr große politische Fragmentierung in Argentinien besteht und diese Tatsache lässt vermuten, dass viele Konzessionen gemacht werden müssen. Das setzt wiederum hohe politische Fähigkeiten voraus. Wichtig ist jetzt, Verantwortung zu übernehmen, damit der derzeitige Verfall des Landes aufgehalten werden kann.
Néstor Kirchner hat mit 22% der Stimmen, die er im ersten Wahlgang am 27. April verbuchen konnte, die Präsidentschaft für sich entschieden. Jetzt wird es eine große Herausforderung für ihn sein, einen Konsens zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren herzustellen, um seine Führung zu legitimieren.
Myrna Mack war eine guatemaltekische Anthropologin, die mit ihrer Arbeit die katastrophalen Bedingungen aufzeigte, unter denen die indigene Bevölkerung in der 36 Jahre langen Militärdiktatur litt. Für dieses Engagement wurde sie zur Staatsfeindin erklärt. Am 11. September 1990 wurde sie auf offener Straße von einem Militäroffizier erstochen. Sie war eines von 200.000 Opfern des bewaffneten Konfliktes. Der Mörder wurde zwar damals umgehend festgenommen und verurteilt, aber erst nach dem Ende der Militärdiktatur 1996 wurde es möglich, nach den Hintermännern des Mordes zu fragen. Im Oktober letzten Jahres kam es dann zu einem spektakulären Urteil, in dem einer von drei angeklagten Militärangehörigen verurteilt wurde, den Mord an Myrna Mack angeordnet zu haben. Die wirklichen Hintermänner werden jedoch noch weiter oben vermutet. Das Urteil schien ein Durchbruch gegen die seit dem Ende der Diktatur herrschende Straflosigkeit für die Diktaturschergen zu sein. Nun wurde die Verurteilung in der Revision aufgehoben. Wie im Fall der Ermordung des Erzbischofs Gerardi wurde damit bis heute in Guatemala keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Helen Mack, die Schwester der Anthropologin und Vorsitzende der Myrna Mack Stiftung, kämpft seit 13 Jahren um Gerechtigkeit. Von dem Freispruch ist sie tief enttäuscht.
Ich fühle mich sehr frustriert und decepcioniert nach 13 Jahren der Lucha. Ich bin sehr frustriert und enttäuscht, nach 13 Jahren Kämpfen und Hoffnung. Nach der Verurteilung in erster Instanz, nachdem offen über die Repressionspolitik in Guatemala diskutiert wurde, weil der Staat selbst die Möglichkeit eröffnete, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Wir betrachten das Urteil als willkürlich, unethisch und rechtswidrig. Es erwähnt nicht die juristischen Argumente, die wir in unserer Berufung vor der geführten Gerichtskammer einbrachten. Es wurde eine sogenannte Theorie der objektiven Verantwortung aus der Trickkiste herausgezaubert, die nichts mehr mit dem Hintergrund der Verhandlung zu tun hat, nämlich die individuelle Verantwortung nach dem Strafgesetz. Die im Urteil als bewiesen anerkannten Handlungen bieten keine Rechtsargumente, um die drei Militärs nicht schuldig zu erklären.
Doch Helen Mack will sich nicht mit dem Freispruch für die Verantwortlichen am Mord ihrer Schwester zufrieden geben, auch wenn sie während des letzten Prozesses keine guten Erfahrungen mit der guatemaltekischen Justiz gemacht hat.
Wir werden Berufung vor dem höchsten Gericht einlegen und weiter gegen die Straflosigkeit kämpfen. Seit September, als der Prozess begann, konnte man Militärs im höchsten Gericht und in den restlichen Gerichtshöfen beobachten. Auch zwei Sicherheitsberater des höchsten Gerichtes sind Militärs. Während der öffentlichen Gerichtsverhandlungen war klar, dass die Militärs im Prozesssaal überrepräsentiert waren. Wir, als Familienmitglieder der Opfer und unsere Freunde, die ihre Solidarität durch ihre Präsenz zeigen wollten, wurden nicht zugelassen.
Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrungen vor Gericht glaubt Helen Mack inzwischen nicht mehr, dass die guatemaltekische Justiz in der Lage ist, die Verbrechen der Militärdiktatur aufzuklären. Sie fordert die Bildung einer internationalen Untersuchungskommission.
Der Beauftragte für Menschenrechte und die Menschenrechtsorganisation schlugen vor, eine internationale Ermittlungskommission zu bilden, um die illegalen Körperschaften und die geheimen Verbände zu verfolgen, welche die Fundamente unseres Rechtsstaates unterminieren.
Neben der Verflechtung der heutigen Justiz in die alten Machtstrukturen sind es oft die Kosten und der Mangel an Anwälten, die Prozesse gegen Militärangehörige unmöglich machen. In den Fällen Gerardi und Mack konnten langjährige Prozesse geführt werden, da sie internationale Unterstützung fanden. Was aber ist mit den 200.000 weiteren Opfern? Jorge Rodriguez Ovalle ist Koordinator der Rechtsabteilung des Erzbistums Los Altos, einer Region, die mehrheitlich von Indigenas bewohnt wird.
Uno de los obstáculos que se planteaban era precisamente los costos.
Eines der Hindernisse sind gerade die Kosten, die Finanzierung, um einen dieser Prozesse zu führen. Es wurde die Höhe der Honorare der Rechtsanwälte in diesen Prozessen analysiert, wegen des Risikos, dem sie ausgesetzt sind. Wenige trauen sich, solche Mandate zu übernehmen. Außerdem, es gibt nicht viele Menschenrechtsorganisationen, die über Anwälte für solche Prozesse verfügen. Für einen Großteil der Opfer von Menschenrechtsverbrechen ist der Zugang zur Justiz verbaut, weil es keine großen und soliden Anwaltsorganisationen gibt, die dies ermöglichen. Ökonomisch haben beide bekannten Prozesse sehr hohe Kosten verursacht. Die Mehrheit der Bevölkerung von Quiché und Vera Paz, die unter dem Krieg litten, haben keine Möglichkeiten, einen Anwalt unter Vertrag zu nehmen. Und wenn schon, dann haben sie keinen Zugang zu Experten, die feststellen könnten, wie das hervorging oder wie viele Menschen starben. Die Mehrzahl der Prozesse laufen nicht weiter, nicht nur wegen des Gesetzes der nationalen Versöhnung, das die persönliche Verantwortlichkeit für kriminelle Handlungen ausschließt. Es gibt auch viele Fälle von Menschenrechtsverletzungen wie Genozid, Folter und Entführung, die Folge des Krieges sind, die vom Staat nicht verfolgt werden.
Seit Jahren arbeiten die katholische Kirche und Menschenrechtsorganisationen die Verbrechen der Militärdiktatur auf. Auch eine Wahrheitskommission ist von staatlicher Seite installiert worden. Für Jorge Rodriguez Ovalle greift diese jedoch nicht, da die Täter öffentlich benannt werden müssten.
Como consecuencia de los acuerdos de paz surgió la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Die Wahrheitskommission in Guatemala schloss ihre Aktivitäten mit einem Bericht ab, der als Vorlage für das Friedensabkommen diente. Die Regierung und die Guerilla beschlossen, keine Personen als Verantwortliche für die Menschenrechtsverletzungen zu benennen, sondern nur Körperschaften. Es bildete sich dann keine Kommission, welche die Strafprozesse führen konnte, um die verantwortlichen Militärs und Zivilpersonen zu ermitteln, die solche Taten begangen haben.
Que pudiera iniciar los procesos penales para poder esclarecer la responsabilidad judicial de los militares o de las personas particulares que pudieran haberse involucrado en la ejecución de este tipo de casos.
Helen Mack hat wenig Hoffnung, dass in der derzeitigen guatemaltekischen Gesellschaft zugelassen wird, dass die Menschen über die neuere Geschichte ihres Landes, die Verbrechen und die Verantwortlichen die Wahrheit erfahren. Zu stark ist der Einfluss der alten Eliten in Staat und Militär.
Diese Regierung, alle Regierungen, dazu die faktische Macht, also die Streitkräfte, weigern sich immer noch, die Friedensabkommen zu akzeptieren. Indem sie sie ablehnen, verhindern sie, dass über die letzten Jahre unserer Geschichte diskutiert wird. Wir Guatemalteken haben einen legitimen Anspruch, diese Geschichte kennenzulernen. Sie handeln ideologisch nach der Doktrin der nationalen Sicherheit, um zu verhindern, dass die Guatemalteken ihre Geschichte kennenlernen. Sie meinen, dass wir Guatemalteken den Krieg weiterführen, wenn wir Gerechtigkeit fordern. Das ist nach wie vor die Doktrin der nationalen Sicherheit.
Als Mann der Kirche gibt Ovalle die Hoffnung nicht auf. Er sieht sich in der Arbeit für die Menschenrechte in Guatemala auch gestärkt dadurch, dass überhaupt Prozesse geführt werden.
Als Kircheninstanz stützen wir uns immer auf das Prinzip Hoffnung, die es immer gibt, wenn sich Menschen organisieren, arbeiten und handeln, wenn sie ihre gesamte Realität verändern wollen. Nicht um Rache auszuüben, sondern nach dem Konzept, das wir Versöhnung mit Gerechtigkeit nennen. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich zu versöhnen, aber es muss auch möglich sein, die Verantwortlichen zu ermitteln und direkt und öffentlich zu benennen, wer die Massaker und die brutalen Verbrechen in Guatemala begangen hat.
Nosotros hablamos de reconciliación, pero con justicia. Pues que la gente pueda reconciliarse, pero que a la vez pueda determinarse quiénes son los responsables y puedan señalarse directamente, públicamente, quiénes fueron los responsables de las masacres en Guatemala y de todos los actos de barbarie que se cometieron.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.